Börsenradio Network AG.
Dieses Stadtbild von Davos ist ein Abbild der Trends. Und dann sieht man, in was wird im Moment investiert. Was läuft gerade? Welche Sau, im wahrsten Sinne des Wortes, welche Sau wird durch das Dorf gerade getrieben?
Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Euro Finance Group.
Nach dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ja, wir beide waren ja in Davos. Lass uns mal ein Fazit ziehen. War das diesmal ein Weltwirtschaftsforum oder eher ein Trump-Forum, das von Trump eben thematisch überlagert wurde, vor allem durch den Streit um Grönland? Naja, manchmal nannte er es auch Island. NATO-Töne und Zoll-Drohkulissen. Was war denn dein Trump-Wurst-Moment?
Ja, ich habe wirklich dieses Wortspiel schon vor dem Besuch der sogenannten WEF kreiert. Ich habe von einem Trump-Wurst gesprochen und in der Tat Iran, Venezuela, dann der angestachelte Streit um Grönland, dann die erneute Zolldrohung an die sogenannten Grönland-Partner kurz vor dem Davos. Es war klar, Peter, dass dieses WEF ein besonderes WEF sein wird. Es ist ja nicht das erste WEF gewesen, an dem der Präsident der Vereinigten Staaten Trump teilgenommen hat. Aber so einen Trump-Wahnsinn habe ich noch nicht erlebt und haben wir alle noch nicht erlebt. Trump hat das WEF nicht nur dominiert, er hat es teilweise auch okkupiert. Er ist der Einzige gewesen, der zweimal gesprochen hat im großen Saal und beim zweiten Mal sogar mit dem US-Siegel statt dem WEF-Logo. Das gab es in der mehr als 50-jährigen Geschichte des WEF, glaube ich, noch nie.
Ja. Trump kam ja mit Maximalforderungen. Ein immer wiederkehrender Tenor. Europa hat in Davos gelernt, dass freundlich moderiert bei Trump oft nicht reicht und rote Linien nur halten, wenn man gemeinsam zieht. Ja, zogen denn alle gemeinsam? Am Ende wirkte er wie ein Rückzieher. Woran ist er konkret, woran ist Trump hängen geblieben?
Wir haben das ja schon häufig erlebt. Er geht erstmal mit brutalen Forderungen rein in sein sogenanntes Dealmaking. Nichts wird dann doch so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir kennen das auch vom Schweizer Käsefondue oder auch vom Fleischfondue. Das ist ja heiß da drin, die Suppe, aber nimmt man dann sozusagen sein Stückchen Fleisch raus, dann pustet man kurz mal. Spaß beiseite, natürlich, Trump ist erstmal ja wie so Management bei Helikopter da eingeflogen, hat erstmal viel Staub aufgewirbelt, dann hat sich sozusagen der Schnee gelegt, auch natürlich dank der Zugang hat zu Trump, also der NATO-Generalsekretär. Was die Europäer diesmal, glaube ich, besser und anders gemacht haben, war, dass sie schon im Vorfeld gesagt haben, Moment mal, stopp, so geht's jetzt nicht. Dieses Stück Eis, dieses Piece of Ice, das kann man sich nicht einfach so einverleihen. Und Drohung hin, Drohung her, dann können wir auch mal drohen und können auch mal kontern. Zum ersten Mal, das war mein Eindruck, ein bisschen klare Kante der europäischen Partner. Und das hat Trump dann doch, glaube ich, gemerkt und gespürt. Er hat dann diesen Grönland-Deal, war es ja nicht mal ein Rahmenabkommen, wo wir nicht mal alle Details wissen, dann als natürlich einen großen Erfolg verkauft, aber letztlich hat er sich gar nichts geändert. Die Amerikaner konnten auch jetzt schon Militärbasen da errichten und so weiter. Also er musste irgendwie dann natürlich gesichtswahrend aus der Geschichte wieder rauskommen. Für mich eine 180-Grad-Drehung in wenigen Stunden in Davos, das ist auch Trump gewesen und das war auch dieses WEF 2026.
Ja, oft hatte man ja den Eindruck, Emergency Submit mit Dauerkrise im Hintergrund, der Ton angespannt, taktisch, viele bilaterale Feuerwehrgespräche auf engstem Raum. Was ist denn die Davos-Lektion für Europa? Nett sein oder geschlossen sein?
Ja, Davos ist ja mehr als nur die Bühne, die man selber dort erlebt oder die Promenade, über die wir gleich auch nochmal kurz sprechen werden. Davos sind die Hintergrundgespräche. Es ist aus meiner Sicht wirklich das globale Dorf oder das Abbild eines globalen Dorfes. Dort kommen wirklich alle Kräfte zusammen. Und diese Welt, die wir erleben, die dreht sich, die ist in Unordnung geraten mit enormen, ja, tektonischen Verschiebungen, mit Disruptionen. Und das hat man auf kleinstem Raum in diesem Davoser, ja, Stadtbild erlebt. Im Kongresscenter natürlich noch mehr als draußen, aber es gibt sehr viele Hintergrundgespräche, die dann geführt werden von den CEOs, von den Politikern. Das Spannende war in der Tat die Frage, wie hat sich Europa diesmal verkauft? Es geht übrigens bei diesem WEF gar nicht so sehr um das Thema Konjunktur, Märkte. Wo geht die Reise dort weltwirtschaftlich hin? Es ging wirklich um das Thema Geopolitik. Das war das alles Dominierende bei diesem WEF 2026. Ja, die Frage hast du zu Recht gestellt. Was nimmt Europa jetzt mit? Was nimmt die Welt mit? Wichtig ist, glaube ich, und das war für mich die eindrucksvollste Rede, ist das, was Mark Carney gesagt hat, der Premier Kanadas, den Trump ja auch lächerlich macht. Der muss ständig auch Drohungen aus dem Weißen Haus aushalten, nach dem Motto, ja, Kanada ist ja nur der Bittsteller der Vereinigten Staaten. Carney hat klar gesagt, wenn sich die sogenannten Mittelmächte, er sprach von den Mittelmächten, nicht zusammentun, gegen die Großmächte, auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, auf der anderen Seite China, dann haben wir keine Chance. Wir müssen klare Kante zeigen. Wir müssen entschlossen sein und wir müssen zusammenhalten. Wir als sogenannte Mittelmächte, Kanada macht da bisher eine sehr gute Figur, aus meiner Sicht, Peter, eine bessere als die Europäische Union. Kanada lässt sich nicht einschüchtern. Kanada kontert. Carney setzt auf eigene Wirtschaftspolitik, auf niedrige Zölle. Und während die USA Abwanderung erlebt, erlebt Kanada Zuwanderung. Also Kanada kontert. Und Carney gab, natürlich diplomatisch formuliert, den Europäern einen dringenden Rat, es ähnlich zu tun, weil sie sonst keine Chance haben gegen Trump. Und wenn Europa den x-ten, ich weiß nicht wie viele, diesen x-ten Weckruf noch nicht endlich verstanden hat, dass man auch ja Kontra geben muss und dass man vor allen Dingen auch zusammenhalten muss, dann können wir alle Europa auch nicht mehr helfen. Dann wird uns auch Trump nicht wahrnehmen und wahrnehmen schon, aber nicht ernst nehmen, wollte ich sagen. Und eins ist ja nun wirklich peinlich und das fällt auch in die Zeit der letzten Woche. 25 Jahre wurde es verhandelt, das Mercosur-Abkommen, Peter. Und während des Weltwirtschaftsforums fliegt das dann wieder in Brüssel um die Ohren, uns allen, vor allen Dingen Europa, weil Frankreich nicht mitstimmt und weil im Parlament jetzt sozusagen eine Mehrheit zustande gekommen ist, die das Ganze nochmal überprüfen will, ob denn wirklich Mercosur standhält im europäischen Recht. Ja, sorry, da geben wir uns der globalen Lächerlichkeit preis und dann ist es wirklich so, dass Trump nur noch über uns lachen wird. Also Mercosur, was da jetzt rausgekommen ist, ist genau das Gegenteil, was Carney meinte. Jetzt brauchen wir die Partnerschaften der Willigen und ich sage, wenn nicht alle in Europa mitmachen, alle 27 werden nicht immer mitmachen, dann braucht es Koalitionen der Willigen, aber die braucht es jetzt. Und da können auch die Teilnehmer wechseln. Aber wenn wir nicht endlich jetzt gelernt haben zu reagieren, dann haben wir die Chance verpasst und dann sind wir nur noch ein Spielball dieser neuen globalen ja Großmächte. Und das sind eben vor allen Dingen die USA, aber das ist auf der anderen Seite eben auch China.
Ziehen wir da mal einen Strich drunter. Man hattest du den Eindruck, es geht nur um Krisenpolitik auf Davos. Es gibt ja noch das andere Davos, dieses globale Dorf auf engstem Raum. Und da war so mein Eindruck, da war die Stimmung eher Business Party statt Krisenstab. Also ich habe auch mit etlichen gesprochen, die sagen, lasst mich doch mal mit Trump in Ruhe. Ich habe auch Joe Kaeser kurz getroffen, mit ihm gesprochen. Also da gibt es so gewisse Räume, wo man bilateral sprechen darf, aber Mikrofone, da wird kein Interview gegeben. Wir haben auch Lagarde immer wieder mal getroffen. Ich habe sie viermal getroffen, zweimal gesprochen. Da war ja auch ein großer Event mit von dir, Frankfurt meets Davos. Also ich habe so den Eindruck, wenn man Trump mal wegschiebt, war eigentlich die Stimmung in Davos sehr, sehr positiv. Also mehr Business Party als Krisenstab.
Da muss man aber auch sagen, Davos ist immer gerne ein Kontraindikator. Je besser die Stimmung, desto ja schwieriger dann die Lage und die weitere Entwicklung. Je gedrückter die Stimmung, desto positiver die weitere Entwicklung. In der Tat, ich habe das ähnlich wahrgenommen. Man ist gar nicht so negativ natürlich aufgelegt gewesen. Interessanterweise, die amerikanischen CEOs halten sich natürlich sehr mit Trump-Kritik zurück. Logischerweise, man will da weiter im Spiel, im Rennen bleiben und es sich nicht verscherzen. Wir haben das jetzt gesehen, wie es bei Jamie Dimon ausging und JP Morgan. Interessant also, wie sich die amerikanischen CEOs verhalten. Ansonsten natürlich, das WEF ist Gott sei Dank nicht nur Trump, das WEF ist auch Innovation, das WEF ist Tech, das WEF ist AI, das WEF ist Zukunft und damit auch positive Zukunft. Das WEF ist ein Miteinander aus Startups, aus Unternehmerinnen und Unternehmern, aus Machern, aus Denkern, Vertreter von Denkfabriken und da ist sehr viel positive Energie. Das muss man auch sehen. Sonst bekommt man ja ein falsches Bild vom WEF und da gebe ich dir recht. Da war die Stimmung nicht schlecht, sondern durchaus zuversichtlich. Da hat man die Chancen gesehen und nicht nur immer die Risiken.
KI war überall. Wenn man nur einfach über die Promenade läuft, was verrät denn dieser Promenadenindikator über die Machtverhältnisse? Und erklär doch mal, wie diese Promenade eigentlich funktioniert.
Ja, die Promenade wird quasi zum großen Showroom oder quasi zur Flaniermeile. Fast alle Hefte werden für die Zeit des WEF vermietet an Corporates, aber auch an Länder. für ja Mietpreise, die deutlich über eine halbe Million gehen, Schweizer Franken für 5 Tage. Dann werden diese Showrooms verschalt, komplett umgebaut, illuminiert und dann lohnt es sich, da mal Lack zu flanieren. Das ist auch gemacht. Und mal sich genau anzuschauen, wer leistet sich das? Wer ist dort präsent? Denn das Stadtbild von Davos, um mal dieses Bild zu nehmen oder diesen Begriff zu verwenden, dieses Stadtbild von Davos ist ein Abbild der Trends. Und dann sieht man, in was wird im Moment investiert? Was läuft gerade? Welche Sau, im wahrsten Sinne des Wortes, welche Sau wird durch das Dorf gerade getrieben? Und die dominierenden Farben waren schrille Farben. Das war Pink, das war Knallrot. Und das waren die Farben, mit denen, so war mein Eindruck, vor allen Dingen Tech-Themen illuminieren wollte. Und hier natürlich allen voran das Thema künstliche Intelligenz. Also jeder dritte sogenannte Showroom, meines Erachtens, ich hatte irgendwas mit Tech, Innovation und AI zu tun. Und das war noch mehr als im letzten Jahr. Und ich messe immer das so im Vergleich, Jahr für Jahr. Welche Showrooms waren mit welchen Themenschwerpunkten besetzt? Und das nenne ich dann den sogenannten Promenadenindikator, der ein guter Indikator ist, der uns dann nämlich zeigt, wohin wird sozusagen dieses Jahr gehen. Vielleicht ist er auch als Art ja Kontraindikator zu sehen, als eine Art Übertreibung. Aber eins ist klar, AI war das dominierende Thema. Dieser Hype scheint auf jeden Fall weiterzugehen.
Das kann ich so bestätigen. Also ich muss auch gestehen, am meisten war ich im AI-Haus. Hab geguckt, ob da noch jemand nicht kommt, damit ich da einen Platz kriege. Ist nämlich so, da gab es 2 Vortragssäle, einen 35 Plätze, einen 55 Plätze. Und ich habe dann mit denen diskutiert. Man muss sich ja vorher per App anmelden für einen Vortrag. Dann kann man rein, dann kriegt man QR-Code, einen Zugang und wir haben einen Sicherheitspatch. Also die Kurzversion, ich habe mich zu spät angemeldet für die meisten Vorträge. Und die waren teilweise so überbucht, so nach dem Motto, sorry, da haben 55 Platz, aber 1500 haben sich auf diesen Vortrag hin beworben. Ich habe durchaus ein paar gute Gespräche geführt, was Davos auch auszeichnet. Ich habe gar nicht so viele Interviews mitgebracht, wie ich wollte, aber ich habe viel, viel gelernt, viele Hintergrundgespräche geführt. Es ging eigentlich hauptsächlich um das Thema ROI bei KI, also Return of Investment von KI. Also ist KI raus aus der Wünsch-dir-was-Schublade? Also es geht um Kosteneinsparungen, Effizienz. Wie bringt es diese Firmen voran, diese Enterprises, damit man KI einsetzt? Also KI in der echten Anwendung. Und ja, große Firmen denken natürlich groß, ne? Also wie soll man so einen KI-Assistenten einsetzen? Ich denke vielleicht viel kleiner. Da war ja zum Beispiel auch ein LinkedIn-Haus. Da konnte man sich auch beraten lassen, wie so ein LinkedIn effizienter läuft. Und da habe ich auch mal einen Post gemacht. Ich habe meinen LinkedIn-Post, also Thema ROI, funktioniert das System? Return of Investment. Lohnt sich die Zeit und das Geld, was man investiert? Also ich habe dann LinkedIn-Post gemacht. Kennt ja jeder, wie man LinkedIn-Post macht. Ich habe es aber diktiert, Text-to-Speech. Nicht mehr kontrolliert. Hey, da waren 4 Schreibfehler drin, die eigentlich relativ peinlich waren. Und dann denke ich mir, okay, das ist genau der Punkt. Bei großen Firmen funktioniert KI wirklich? Kann man sich darauf verlassen? Wie effizient ist es? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also es war ja jahrelang das Thema Green, früher sozusagen die Headline. Also warum zieht Nachhaltigkeit gerade weniger, obwohl das Thema objektiv eigentlich größer wird? Also bei den Länder-Showrooms, ja manchmal ist es Image, echte Deals hat man nicht gesehen. Also ist eigentlich Green und Sustainability out?
Ja, es ist out. Es ist politisch out. Da sind wir wieder bei Trump. Es ist fast so, dass man sich vielleicht schämt für das Thema ESG. Also wir Europäer, wir versuchen ja noch festzuhalten. Und in der Tat, natürlich sind das ganz entscheidende Risiken, Walter. Die finden wir ja auch in diesem Global Risk Report. Also das Thema Klimawandel, das Thema Verlust an Artenvielfalt. Das sind ganz, ganz gravierende Themen. Aber sie sind in der Wahrnehmung dieses Jahr weiter runtergerutscht. Und dann kommt der politische Gegenwind dazu, dass Trump sagt, das ist alles kein Thema für uns Amerikaner. Wir wollen Business machen. Er denkt in Deals, Business. Wir nehmen wahr, dass im Moment die Luft raus ist bei dem Thema ESG. Es ist nicht auch überdehnt worden und überreguliert worden. Und damit ist es kein Geschäftsthema, obwohl es ein ganz dringendes Thema ist. Das heißt, gibt man da 500.000 Euro aus oder Dollar oder Schweizer Franken oder was auch immer und noch mehr für einen Showroom, da will man Geschäfte machen. Du hast ja das Thema Effizienz angesprochen. Das ist jetzt auch der Lackmustest für das Thema KI. Hype oder nicht Hype? Nur wenn KI wirklich einen Mehrwert bringt und man auch wirklich damit was sparen kann, wenn man die Effizienz steigern kann, dann wird das Thema auch bleiben. Und das hat quasi sozusagen den Ausschlag gegeben bei Green. Vor 4, 5 Jahren, Peter, war jeder zweite Showroom ein Green Hub, ein Sustainability Hub. Jeder, auch die großen Berater, Accenture, PwC, haben sich gefeiert. Die Leute mit dem Thema Green, Green, Green. Wir beraten euch in Sachen Green, werdet noch mehr sustainable. Das ist das Wachstumsthema Green Growth. Alles weg. All diese Berater machen jetzt AI. Und das meine ich mit dem Promenadenindikator, wie schnell sich da sozusagen der Trend drehen kann.
Nochmal auf diese Häuser, auf diese Promenade. Manche nennen das Länder-Showrooms oder Business-Showrooms. Also am Ende Imagebuden oder wirkliche echte Deals, die dort angebahnt werden? Also es gab ja zum Beispiel das USA-Haus, eine sehr sichtbare Marke. Dann gab es ein großes Haus in West in Katar-Pavillon. Dann gab es ein ausgebautes Saudi-Haus, Nigeria-Haus, Ukraine-Haus. War übrigens total spannend. Am Donnerstag kam Zelensky und da waren auf der Straße bestimmt über 1000 Leute. Weiß Gott, wie viele Polizisten, 300 Polizisten. Geh zurück! Da waren die Kameras, also da ist wirklich viel passiert. Großbritannien beklagt, dass sie kein vergleichbares Haus mehr haben, weil Sichtbarkeit ja in Davos inzwischen Standortpolitik ist. Übrigens, ein German House gibt's nicht, oder?
Nein, es ist interessant, was du sagst. Auch da kann man den Promenadenindikator ganz gut verwenden, indem man mal schaut, welche Länder leisten sich das. Kurdistan, hast du nicht erwähnt. Ich gucke gerade nochmal auf meine Fotos. Kurdistan hat auch ein Haus. Kurdistan-Haus. Beste Lage. Die Königsfamilie von Abu Dhabi hat dort mit ihrer Dachgesellschaft IHC ein Riesenhaus. Muss man erstmal aber reingehen und fragen, Mensch, wer ist denn das? Wer steht denn hinter diesen drei Buchstaben? Da haben wir uns gesagt, ja, die Königsfamilie aus Abu Dhabi. Und Katar hast du erwähnt. Nigeria, auch ganz interessant. Also, nein, es gab kein German House, sollte man sich vielleicht mal überlegen. Denn ja, hier können natürlich die Standorte sich verkaufen. Also bei den einen, bei den Corporate Houses verkaufen sich die Unternehmen, wollen sie ihre Dienstleistungen, ihre Produkte verkaufen. Und bei den Länderpavillons, ich nenne es jetzt mal wie so ein Länderpavillon auf der Expo, da geht es darum, den Investitionsstandort entsprechend zu verkaufen. Oder die jeweilige Dachgesellschaft der Königsfamilie versucht das dann. Also sehr, sehr interessant, weil uns auch das wieder zeigt. Brasilien übrigens hatte ein Haus, auch sehr interessant, welche Länder dieses Geld ausgeben und wo dann doch so möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren die Geldbewegungen hingehen. Also da muss man sich die Zeit nehmen und mal genauer drüber nachdenken. Deutschland, kein Haus. Du hast die USA angesprochen, natürlich mit der Kirche, die haben eine Kirche da gemietet. Also beste Lage, 1A-Lage, ein absolutes Ausrufezeichen, was die Amerikaner da gesetzt haben. Aber von Europa nichts zu sehen, auch von Deutschland nichts zu sehen.
Ja, das stimmt. USA hatten zwei US-Häuser, also wirklich eine große sichtbare Marke. Sogar Polen war da mit Polenhub. Ja, und Deutschland, schauen wir doch mal auf uns. Wie klang Davos, wenn internationale Investoren über uns gesprochen haben? Interesse, Zweifel, beides?
Ja, Interesse schon. Und hier war auch ordentlich Bewegung. Der Bundeskanzler war da und vor allen Dingen ja auch sein persönlicher IR-Manager, nicht der persönliche, aber der persönliche Beauftragte für Investitionen, also der IR, nenne ich ihn gern, den Investor Relations Manager der Bundesregierung, nämlich Martin Bessing, ehemaliger CEO der Commerzbank, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der dänischen Danske Bank. Martin Bessing war, glaube ich, gut gebucht in Davos, hat viele Termine gehabt mit großen institutionellen Investoren, mit Staatsfondsvertretern, mit großen internationalen Pensionskassen. Seine Aufgabe ist es, die Equity-Story Deutschland zu verkaufen. Und die ist gar nicht schlecht, denn vielleicht hat auch dieses ganze Chaos um Greenland, um Grönland da auch eine Rolle gespielt. Was Investoren hassen, ist politische Unsicherheit und Verunsicherung. Und gerade amerikanische Investoren schauen schon, wie kann man diversifizieren? Können wir vielleicht unseren Anteil in Europa erhöhen? Und da ist Deutschland ein stabiler, verlässlicher Anker. Das Einzige, was uns fehlt, ist diese Wachstumsstory. Und wir haben, Peter, zu viel Bürokratisierung, es dauert alles viel zu lange. Wenn das die Bundesregierung hinbekommt, diese Hausaufgaben, dann habe ich schon das Gefühl, dass man auf Deutschland nicht nur schaut, sondern dass man auch in Deutschland wieder investieren wird. Und da haben der Kanzler, da hat auch die Bundesbank Gespräche geführt, Martin Blessing, auch die Bundeswirtschaftsministerin war vor Ort. Und wir haben ja auch beide Lars Klingbeil getroffen, den Bundesfinanzminister, der sich ja selber auch als Investitionsminister bezeichnet. Also nicht nur als Bundesfinanzminister, auch als Investitionsminister. Und Vizekanzler ist er auch. Also das war Chefsache in Davos. Deutschland hat man verkauft, also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und da will ich den Schlussstrich nochmal und die Verbindung zu Mike Carney nehmen, der gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir wieder ins Spiel zurückkommen und dass wir runterkommen von der Speisekarte. Wir müssen wieder mitmachen. Wir müssen wieder das Dirigat mit übernehmen. Und dann sind wir auch wieder attraktiver für Investoren, für Partnerschaften. Also Deutschland hat man im Blick durchaus. Und da sind, glaube ich, hinter den Kulissen auch sehr, sehr gute Gespräche geführt worden.
Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.